Befreiung. Im Anfang der ersten Zeitalter, noch ehe die junge Menschheit sich über die Erde verbreitet hatte, waren die Waldmenschen. Diese lebten eng und scheu in der Dämmerung der tropischen Urwälder. Stets im Streit mit ihren Verwandten, den Affen. Und über ihrem Tun und Sein stand als einzige Gottheit und einziges Gesetz der Wald. Der Wald war Heimat, Schutzort, Wiege, Nest und Grab. Und außerhalb des Waldes vermochte man sich kein Leben zu denken. Man vermied es, bis an seine Ränder vorzudringen. Und wer je durch besondere Schicksale auf Jagd oder Flucht dorthin verschlagen worden war, der erzählte zitternd und geängstigt von der weißen Leere draußen, wo man das furchtbare Nichts im tödlichen Sonnenbrande gleißen sehe. Es lebt ein alter Waldmann, der war vor Jahrzehnten durch wilde Tiere verfolgt, über den äußersten Rand des Waldes hinausgeflohen und alsbald blind geworden. Er war jetzt eine Art Priester und Heiliger und hieß Mata Dalam, der das Auge inwendig hat. Er hatte das heilige Waldlied gedichtet, das bei großen Gewittern gesungen wurde. Und auf ihn hörten die Waldleute. Dass er der Sonne ins Auge gesehen hatte, ohne daran zu sterben, das war sein Ruhm und sein Geheimnis. Die Waldmenschen waren klein, braun und stark behaart. Sie gingen vorgebückt und hatten scheue Wildaugen. Sie konnten wie Menschen und wie Affen gehen und fühlten sich hoch oben im Geäst des Waldes ebenso sicher wie auf dem Boden. Häuser und Hütten kannten sie noch nicht. Wohl aber mancherlei Waffen und Gerätschaften, auch Schmuck. Sie verstanden Bogen, Pfeile, Lanzen und Streitkolben aus harten Hölzern zu machen. Halsbänder aus Bast und aus getrockneten Beeren und Nüssen behängt. Auch trugen sie um den Hals oder im Haar ihre Kostbarkeiten. Eberzahn, Tigerkralle, Papageienfedern, Flussmuscheln. Mitten durch den unendlichen Wald floss der große Strom. Die Waldmenschen wagten sein Ufer aber nur in dunkler Nacht zu betreten. Und viele Menschen hatten ihn noch nie gesehen. Die Mutigeren schlichen zuweilen des Nachts aus dem Dickicht hervor, scheu, lauernd. Dann sahen sie im schwachen Schimmer die Elefanten baden, blickten durch die überhängenden Baumwipfel und sahen erschrocken im Netzwerk der vielarmigen Mangrovebäume die glänzenden Sterne hängen. Die Sonne sahen sie niemals, und es galt für äußerst gefährlich, ihr Spiegelbild im Sommer zu erblicken. Zu jedem Stamme von Waldleuten, welchen der Matadalam vorstand, gehörte auch der Jüngling Kubu. Und er war der Führer und Vertreter der Jungen und Unzufriedenen. Es gab nämlich Unzufriedene, seit Matadalam älter und herrschsüchtiger geworden war. Bisher war es sein Vorrecht gewesen, dass er, der Blinde, von den anderen mit Speisen versorgt wurde. Auch fragte man ihn um Rat und sang sein Waldlied. Allmählich führte er aber allerlei neue und lästige Bräuche ein. welche ihm, wie er sagte, von der Gottheit des Waldes im Traum waren geoffenbart worden. Ein paar Junge und Zweifler behaupteten aber, der Alte sei ein Betrüger und suche nur seinen eigenen Vorteil. Das Neueste, was Mata Dalam eingeführt hatte, war eine Neumondfeier, wobei er in der Mitte des Kreises saß und die Rindentrommel schlug. Die anderen Waldleute aber mussten so lange im Kreise tanzen und das Lied Golo Ela singen, bis sie todmüde waren und in die Knie sanken. Dann musste ein jeder sich das linke Ohr mit einem Dorn durchbohren. Und die jungen Weiber mussten zum Priester geführt werden. Und er durchbohrte einer jeden das Ohr mit einem Dorn. Dieser Sitte hatte sich Kubu samt einigen seiner Altersgenossen entzogen. Und ihr Bestreben war, auch die jungen Mädchen zum Widerstand zu überreden. Einmal hatten sie Aussicht, zu siegen und die Macht des Priesters zu brechen. Der Alte nämlich hielt wieder ein Neumondfest und durchbohrte den Weibchen das linke Ohr. Eine kräftige Junge aber schrie dabei furchtbar und leistete Widerstand. Und darüber basierte es dem Blinden, dass er mit dem Dorn ins Auge stach. Und das Auge lief aus. Jetzt schrie das Mädchen so verzweifelt, dass alle herbeiliefen. Und als man sah, was geschehen war, schwieg man betroffen und unwillig. Als aber nun die Jungen sich triumphierend darein mischten und als der Kubu den Priester an den Schultern zu packen wagte, stand der Alte vor seiner Trommel auf und sagte mit krähend höhnischer Stimme einen so grauenhaften Fluch, dass alle entsetzt zurückflohen. Und dem Jüngling selber das Herz vor Entsetzen gefror. Der alte Priester sagte Worte, deren genauen Sinn niemand verstehen konnte, deren Art und Ton aber wild und grausig an die gefürchteten, heiligen Worte des Gottesdienstes anklang. Und er verfluchte des Jünglings Augen, die er dem Geiern zum Fraße zusprach. Und er verfluchte seine Eingeweide, von welchen er prophezeite, sie werden eines Tages im freien Felde in der Sonne rösten. Dann aber befahl der Priester, der im Augenblick mehr Macht hatte als jemals, das junge Mädchen nochmals zu sich und stieß ihr den Dorn auch ins zweite Auge. Jeder Mensch, jeder Mann sah es mit Entsetzen. Und niemand wagte zu atmen. Du wirst draußen sterben, hatte der Alte dem Kubo geflucht. Und seither mied man den Jüngling als einen Hoffnungslosen. Draußen, das hieß, außerhalb der Heimat, außerhalb des dämmernden Waldes, draußen bedeutete Schrecken, Sonnenbrand und glühende, tödliche Leere. Entsetzt war Kubo weit hinweg geflohen. Und als er sah, dass jeder Mann vor ihm zurückwich, da verbarg er sich in einem hohlen Stamme und gab sich verloren. Tage und Nächte lag er, wechselnd zwischen Todesangst und Trotz und ungewiss, ob nun die Leute seines Stammes kommen würden, ihn zu erschlagen, oder ob die Sonne selbst durch den Wald brechen, ihn belagern, erjagen, erlegen werde. Es kam aber weder der Pfeil noch Lanze, weder Sonne noch Blitzstrahl. Es kam nichts als eine tiefe Erschlaffung. Und die brüllende Stimme des Hungers. Da stand Kubo wieder auf und kroch aus dem Baume. Nüchtern und beinahe mit einem Gefühl von Enttäuschung. Es ist nichts mit dem Fluch des Priesters, dachte er verwundert. Und dann suchte er sich Speise. Und als er gegessen hatte und wieder das Leben durch seine Glieder kreisen fühlte, da kam Stolz und Hass in seine Seele zurück. Jetzt wollte er nicht mehr zu den Seinen zurückkehren. Jetzt wollte er ein Einsamer, ein Ausgestoßener sein, einer, den man hasste und dem der Priester, das blinde Vieh, ohnmächtige Verfluchungen nachrief. Er wollte allein sein und allein bleiben. Zuvor aber wollte er seine Rache nehmen. Und er ging und sang. Er dachte über alles nach, was jemals Zweifel erweckt hatte und als Trug erschienen war. Und vor allem über die Trommel des Priesters und seine Feste. Und je mehr er dachte und je länger er allein war, desto klarer konnte er sehen. Ja, es war Trug. Es war alles nur Trug und Lüge. Und da er schon so weit war, dachte er noch weiter und richtete sein wachsam gewordenes Misstrauen vollends auf alles, was als wahr und heilig galt. Wie stand es zum Beispiel mit dem Waldgotte? Und mit dem heiligen Waldliede. Oh, auch damit war es nichts. Auch das war Schwindel. Und ein heimliches Entsetzen überwindend, stimmte er das Waldlied an. Höhnisch und mit verächtlicher Stimme. Und alle Worte verdrehend. Und er rief dreimal den Namen der Waldgottheit, den außer dem Priester niemand bei Todesstrafe nennen durfte. Und es blieb alles ruhig. Und kein Sturm brach los. Und kein Blitz zuckte nieder. Manche Tage und Wochen irrte der Vereinsamte so umher. Falten über den Augen und mit stechendem Blick. Er ging auch, was noch niemand gewagt hatte, bei Vollmond an die Ufer des Stromes. Dort blickte er erst dem Spiegelbild des Mondes und dann den Vollmond selber und allen Sternen lang und kühn in die Augen. Und es geschah ihm kein Leid. Ganze Mondnächte saß er am Ufer, schwelgte im verbotenem Lichtrausch und pflegte seine Gedanken. Viele kühne und schreckliche Pläne stiegen in seiner Seele auf. Der Mond ist mein Freund, dachte er. Und der Stern ist mein Freund. Aber der alte Blinde ist mein Feind. Also ist das draußen vielleicht besser als unser drinnen. Und vielleicht ist die ganze Heiligkeit des Waldes auch nur ein Gerede. Und er kam, um Generationen vor allen Menschen voraus, eines Nachts auf die verwegene und fabelhafte Idee, man könne ganz wohl einige Baumäste mit Bast zusammenbinden, sich darauf setzen und den Strom hinunterschwimmen. Seine Augen funkelten und sein Herz schlug gewaltig. Aber es war nichts damit. Der Strom war voll von Krokodilen. Dann gab es also keinen anderen Weg in die Zukunft als den, den Wald an seinem Rande zu verlassen, falls es überhaupt ein Ende des Waldes gab, und sich alsdann der glühenden Leere, dem Bösen draußen anzuvertrauen. Jenes Ungeheuer, die Sonne musste aufgesucht und bestanden werden. Denn, wer weiß, am Ende war auch die uralte Lehre von der Furchtbarkeit der Sonne nur so eine Lüge. Dieser Gedanke, der letzte in einer kühnen, fiebrig wilden Reihe, machte den Kubu erzittern. Das hatte in allen Weltenaltern noch niemals ein Waldmensch gewagt. Freiwillig den Wald zu verlassen und sich der schrecklichen Sonne auszusetzen. Und wieder ging es Tage um Tage. Seine Gedanken tragend. Und endlich fasste er Mut. Er schlich mit Zittern am hellen Mittag gegen den Fluss, näherte sich lauernd dem glitzernden Ufer und suchte mit bangen Augen das Bildnis der Sonne im Wasser. Der Glanz schmerzte heftig in den geblendeten Augen. Er musste sie rasch wieder schließen. Aber nach einer Weile wagte er es wieder. Und dann nochmals. Und es gelang. Es war möglich, es war zu ertragen. Und es machte sogar froh und mutig. Kubu hatte Vertrauen zur Sonne gefasst. Er liebte sie, auch wenn sie ihn töten sollte. Und er hasste den alten, finsteren, faulen Wald, wo die Priester quäkten und wo er, der Junge und Mutige, verfemt und ausgestoßen worden war. Jetzt war sein Entschluss reif geworden und er pflückte die Tat wie eine süße Frucht. Mit einem neuen, zügigen Hammer aus Eisenholz, dem er einen dünnen, leichten Stiel gegeben hatte, ging er in der nächsten Morgenfrühe dem Matadalam nach, fand seine Spur und fand ihn selbst, schlug ihm den Hammer auf den Kopf. Und sah seine Seele aus dem gekrümmten Maul entfliehen. Er legte ihm seine Waffe auf die Brust, damit man wisse, durch wen der Alte gestorben sei. Und auf die glatte Fläche des Hammers hatte er mit einer Muschelscheibe mühsam eine Schilderung geritzt, einen Kreis mit mehreren geraden Strahlen, das Bildnis der Sonne. Mutig trat er seine Wanderschaft nach dem Fernen draußen an und ging vom Morgen bis zur Nacht in gerader Richtung und schlief nachts im Gezweige und setzte in der Frühe sein Wandern fort. Viele Tage lang über Bäche und schwarze Sümpfe und schließlich über ansteigendes Land und moosige Steinbänke, wie er sie nie gesehen hatte, und endlich steiler hinan von Schluchten aufgehalten, ins Gebirge hinein, immer durch den ewigen Wald, so dass sie am Ende zweifelhaft und traurig wurde. Und den Gedanken erwog, vielleicht möchte es doch den Geschöpfen des Waldes von einem Gotte verboten sein, ihre Heimat zu verlassen. Und da kam er eines Abends, nachdem er seit langem immer zugestiegen und in immer höhere, trockenere, leichtere Lüfte gekommen war, unversehens an ein Ende. Der Wald hörte auf, aber mit ihm auch der Erdboden. Es stürzte hier der Wald ins Leere, der Luft hinab, als wäre an dieser Stelle die Welt entzweigebrochen. Zu sehen war nichts als eine ferne, schwache Röte. Und oben einige Sterne. Denn die Nacht hatte schon begonnen. Kubo setzte sich an den Rand der Welt und band sich an den Schlingpflanzen fest, dass er nicht hinunterfalle. In Grauen und wilder Erregung verbrachte er kauernd die Nacht, ohne ein Auge zu schließen. Und beim ersten Grauen in der Frühe sprang er ungeduldig auf seine Füße und wartete, über das Leere gebeugt, auf den Tag. Gelbe Streifen schönen Lichts erglommen in der Ferne, und der Himmel schien in Erwartung zu zittern. Wie Kubo zitterte, der noch niemals das Werden des Tages im weiten Luftraum gesehen hatte. Und gelbe Licht Bündel flammten auf. Und plötzlich sprang jenseits der ungeheuren Weltenschlucht die Sonne groß und rot in den Himmel. Sie sprang empor aus einem endlosen grauen Nichts, welches alsbald blau-schwarz wurde. Das Meer. Und vor dem zitternden Waldmann lag entschleiert das draußen. Vor seinen Füßen stürzte der Berg hinab, bis in unkenntliche, rauchende Tiefen. Gegenüber sprang rosig und juwelenhaft ein Felsgebirge empor. Zur Seite lag fern und riesig das dunkle Meer. Und die Küste lief weiß und schaumig mit den kleinen nickenden Bäumen darum her. Und über dies alles, über diese tausend neuen, fremden, gewaltigen Formen zog die Sonne herauf und wälzte einen glühenden Strom von Licht über die Welt, die in lachenden Farben entbrannte. Kubo vermochte nicht, der Sonne ins Gesicht zu sehen. Aber er sah ihr Licht in farbigen Fluten um die Berge und Felsen und Küsten und fernen blauen Inseln strömen. Und er sank nieder und neigte sein Gesicht zur Erde, vor den Göttern dieser strahlenden Welt. Ach, wer war er, Kubo? Er war ein kleines, schmutziges Tier, das sein ganzes Leben im dämmerigen Sumpfloch des dicken Waldes hingebracht hatte, scheu und finster und niederträchtigen Winkelgottheiten untertan. Aber hier war die Welt und ihr oberster Gott war die Sonne. Und der lange, schmähliche Traum seines Waldlebens lag da hinten und begann schon jetzt in seiner Seele zu erlöschen, wie das fahle Bild des toten Priesters. Auf Händen und Füßen kletterte Kubo den steilen Abgrund hinab. Dem Licht und dem Meere entgegen. Und über seine Seele zitterte in flüchtigem Glücksrausch die traumhafte Ahnung einer hellen, von der Sonne regierten Erde, auf welcher helle, befreite Wesen im Lichte lebten und niemand untertan wären als der Sonne.